durch Vernunft zum Glauben, Fragezeichen. Und auf Thomas seine Frage zurückzukommen, was wäre denn, wenn wirklich die mächtigen Männer dieser Welt oder Menschen dieser Welt, Frauen oder Männer, wirklich durch Vernunft zum Glauben kommen würden? Was wäre, wenn? Ja, wir leben ja in einer sozusagen in Anführungszeichen aufgeklärten Zeit. Und der Bildungsstand, er war noch nie so hoch wie heutzutage. Auf jede Frage, die man sich stellt oder gestellt bekommt, kann man sofort die Antwort finden, aus dem Internet zum Beispiel. Das geht in Sekunden schneller und du hast die Antwort. Sowas hat es vor unserer Zeit niemals gegeben. Sowas gab es noch nicht. Und trotzdem gibt es eine erstaunliche Entwicklung, dass Aberglaube ist auf dem Vormarsch. Und ich zitiere aus dem Handelsblatt: Aberglaube ist in Deutschland einer Meinungsumfrage zufolge stärker verbreitet als noch in den 70er Jahren. 42% der Bundesbürger halten beispielsweise das vierblättrige Kleeblatt für ein Glückssymbol. Wie aus der Studie ferner hervorgeht, halten 40% aller Deutschen Sternschnuppen für bedeutsam. 36% glauben, dass die Begegnung mit einem Schornsteinfeger Glück bringt. Und die Zahl 13 fürchten 28%. Hat jemand Angst vor der Zahl 13? Oder es gibt ja hier, ich habe schon mal gehört davon, vom 13. Monatsgehalt. Ich glaube, davor hätten die wenigsten Angst vor uns, von uns. Ja, und diese Aufzählung, die könnten wir noch stundenlang aufzählen. Hier zum Schornsteinfeger zum Beispiel. Also wenn ich einen Schornsteinfeger sehe, dann dauert es nicht mehr lange und dann kommt eine hohe Rechnung ins Haus. Daran glaube ich. Ja, woher kommt diese Entwicklung? Diese Entwicklung des Aberglaubens. Der Mensch, er ist ein Wesen und so sind wir geschaffen. Wir können nicht ohne Glauben existieren. Und wir glauben immer an etwas oder jemanden. Und wenn jemand sagt, ich höre auf zu glauben, dass ich kann nicht mehr, ich höre auf zu glauben, dann hört er eigentlich nicht zu glauben, sondern er wechselt den Glauben. Aber aufhören zu glauben tut der Mensch nicht. Und was ist also dieser Aberglaube? Und Aberglaube ist eigentlich jede Art von Glauben, die nicht Gott als Glaubensinhalt hat. Alles fällt da, außer Gott, fällt alles unter den Begriff Aberglaube. Es bezieht sich nicht nur auf diese Punkte, die einem so einfallen. Ob es Atheismus ist oder Okkultismus oder Materialismus oder eine der vielen verschiedenen Religionen. Und was treibt Menschen, um so Dinge zu glauben, wie mit dem Schornsteinfeger oder mit der Zahl 13? Ein Grund ist die Begrenzung unserer Sinne. Das ist ein Grund zum Beispiel. Und weil der Mensch ja mehr wissen will, als er erfahren kann und mehr sehen möchte, als er sehen kann, als über diese natürlichen Wege unserer Sinne, geht er dann zu Astrologen oder zu Wunderheilern oder zu Wahrsagern und er hofft dadurch, wenn er etwas über seine Zukunft erfährt, dass seine Erkenntnis sich erweitert, dass sein Glück gesteigert wird. Aber leider wird genau das Gegenteil eintreffen. Es wird das Gegenteil passieren. Wer ist denn schon glücklich, wenn er seinen gesundheitlichen Zustand für die Zukunft erfährt? Denn je älter man wird, erfahrungsgemäß geht es auch mit der Gesundheit sozusagen bergab. Da braucht man keinen Wahrsager, um diese Tatsache zu wissen oder zu erkennen. Und genauso ging es auch dem König Saul. Das lesen wir in 1. Samuel 28. Er ging zur Wahrsagerin und davor ging sein Leben schon bergab. Und dann ging es nur noch steiler bergab. Gottes Wort ist eindeutig zu diesen abergläubischen Praktiken. Und die Grundlage bildet das erste Gebot, 2. Mose 20, Verse 2 bis 6. Dann redete Gott, er sprach: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder. Bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über tausende von Generationen erfahren. Ja, Gott steht in seiner Majestät über seiner Schöpfung. Und er steht auch über allem, was der Mensch macht oder schafft. Und jede Verehrung von etwas Geschaffenem anstatt dem Schöpfer ist nach der Bibel Aberglaube und Götzendienst. Römer 1, 22 bis 25. Sie hielten sich für besonders klug und waren die größten Narren. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Deshalb hat Gott sie alle ihren Treiben und schmutzigen Leidenschaften überlassen, sodass sie sogar ihren eigenen Körper entwürdigten. Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Ihm allein aber gebührt Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen. Ja, in 5. Mose 18, 9 bis 12, da werden sogar alle okkulten Praktiken wörtlich genannt und ganz klar verurteilt. Wenn ihr jetzt in das Land kommt, das der Herr, euer Gott, euch gibt, dann übernehmt von den Völkern dort keinen ihrer abscheulichen Bräuche. Das sagt Gott zu seinem Volk Israel, was er aus Ägypten geführt hat. Niemand von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer verbrennen. Niemand soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Auf diesem Vers 10 werden wir nachher noch etwas länger stehen bleiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden, Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Gerade wegen dieser abscheulichen Bräuche vertreibt er die anderen Völker und gibt euch ihr Land. Ihr aber gehört zum Herrn, eurem Gott. Darum haltet ihm allein die Treue. Ja, hat dieses Volk sich an diese Gebote gehalten? Der Prophet Jeremia lehrt uns, dass die Israeliten, denen diese Gebote gegeben wurden, dass sie genau diese Gebote nicht gehalten haben, nicht befolgt haben. Und schon auf dem Weg in das versprochene Land, Kanaan, musste Mose immer wieder vor Gott für sein Volk eintreten. Das musste er mehrere Male. Und eine Begebenheit steht in 2. Mose 32, 7 bis 14. Da sprach der Herr zu Mose: Steig schnell hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat große Schuld auf sich geladen. Wie schnell haben sie sich von meinen Geboten abgewandt. Sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen und sind vor ihm niedergefallen, haben ihm Opfer dargebracht und gerufen: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Ich kenne dieses Volk genau und weiß, wie stur es ist. Versuch mich jetzt nicht aufzuhalten, denn ich will meinem Zorn freien Lauf lassen und sie vernichten. An ihrer Stelle werde ich deinen Nachkommen zu einem großen Volk machen. Doch Mose flehte: Herr, mein Gott, du hast dein Volk aus Ägypten befreit und dabei deine ganze Macht gezeigt. Warum willst du es jetzt im Zorn vernichten? Sollen die Ägypter etwa sagen: Ihr Gott hat die Israeliten nur aus unserem Land geholt, um sie in den Bergen zu töten und vom Erdboden verschwinden zu lassen? Sei nicht länger zornig über dein Volk. Lass das Unheil nicht über sie hereinbrechen. Denk daran, dass du deinen Dienern Abraham, Isaak und Jakob bei deinem Namen geschworen hast: Ich lasse eure Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Sie werden das Land, das ich euch versprochen habe, für immer in Besitz nehmen. Da lenkte der Herr ein und ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Ja, seit der Wanderung durch die Wüste sind dann mittlerweile 1000 Jahre vergangen. Und inzwischen war das Land Kanaan erobert worden. Und zwischen dem Propheten Jeremia und der Eroberung des Landes lag die lange Richterzeit von 450 Jahren. Da gab es den König Saul, König David. Dankeschön, das habe ich von hier aus nicht gemerkt. König Salomo und die vielen anderen kleinen Könige, sage ich mal, die nicht so lange regiert haben. Und inzwischen war auch das Land geteilt in Nord- und Südreich. Und mit dieser Zeit ist der geistliche Zustand des Volkes immer weiter abgesunken und war von Götzenverehrung gekennzeichnet. Religiöse Heuchelei, Unehrlichkeit, Ehebruch, Unrecht, Unterdrückung der Hilflosen und Verleumdung waren die Norm. Es war nicht die Ausnahme. Und sogar Kinderopfer, vor denen Gott sie so ausdrücklich gewarnt hatte, was wir vorhin in dem Vers 10 aus 5. Mose 18 gelesen haben. Alles, wovor Gott sein Volk gewarnt hat, wurde nicht beachtet. Und jetzt kam die Zeit, wo das Maß sozusagen voll war. Und schon 800 Jahre zuvor hatte Josua die Vertreibung aus dem Land vorausgesagt, wenn die Israeliten die Gebote nicht halten würden. Und der Prophet Jeremia hatte jetzt 40 Jahre lang das bevorstehende Gericht angekündigt und vorhergesagt. Und wurde vom Volk nicht ernst genommen, er wurde verspottet. Und Jeremias Leben war so voller Konflikte und Sorgen, dass er unter dem Namen der weinende Prophet bekannt war. Und kein anderer Prophet beschreibt den Prophetendienst so detailliert, wie Jeremia es tut. Und Israel teilte sich nach der Regierungszeit von Salomo in zwei Völkergruppen, das Nordreich mit 10 Stämmen und das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem. Und 722 vor Christus geschah dann die erste große Katastrophe, was durch Jeremia angekündigt wurde. Und das israelische Nordreich wurde von den Assyrern besiegt, die Israeliten nach Assyrien deportiert. Und 136 Jahre später dann das Gleiche mit dem Südreich. 586 vor Christus geschah es dann, dass auch das Südreich deportiert wurde. Die Babylonier eroberten das Land, zerstörten Jerusalem, zerstörten den Tempel, deportierten das Volk nach Babylon. Und bei der Zerstörung des Tempels brachte man so viel Gold, Silber und Bronze nach Babylon, dass man es nicht mehr wiegen konnte. So Kleinigkeiten stehen alles im Buch Jeremia. Und eine ausführliche Beschreibung der Strafe, die da folgte, findet sich in 5. Mose 28, wo Mose das Volk als Prophet warnt, wenn sie nicht auf seine Gebote hören würden. Und dort stehen grauenhafte Dinge, die sich tatsächlich so ereignet haben. Und das hätte alles nicht so kommen müssen. Deswegen fand ich die Frage so gut, was wäre, wenn? Aber das Volk Israel zwang Gott durch ihr Verhalten zu diesen Maßnahmen. Sie verehrten die Götter und Götzen leidenschaftlich. Sie verehrten natürlich den Gott Israels, oder sie glaubten immer noch, sie würden ihn immer noch verehren, denn das gehörte ja schließlich zu ihrer jüdischen Identität. Doch mit ihrem ganzen Herzen waren sie bei ihren toten Götzen und dienten anderen Göttern und Gottheiten. Und sogar der Tempel in Jerusalem war ausgestopft mit diesen Götzenfiguren. Sie hatten so viele Götzen, steht geschrieben, dass auf jeden Ort Israels ein Götze kam. In Kapitel 26 beauftragt Gott Jeremia mit folgenden Worten, zum Tempel zu gehen. Und das lesen wir in Jeremia 26, Verse 2 bis 6. Geh in den Tempelvorhof und richte meine Botschaft allen Menschen aus, die aus den Städten Judas kommen, um mich im Tempel anzubeten. Lass kein Wort davon weg. Vielleicht hören sie darauf und kehren um von ihrem falschen Weg. Dann werde ich meinen Entschluss ändern und das Unheil nicht über sie hereinbrechen lassen, das ich ihnen wegen ihrer bösen Taten angedroht habe. Sag ihnen, so spricht der Herr, wenn ihr nichts von mir wissen wollt und euch nicht an meine Weisungen haltet, die ich euch gegeben habe, wenn ihr die Warnungen der Propheten nicht beachtet, ja, wenn ihr nicht auf meine Boten hört, die ich immer wieder zu euch sende, dann werde ich diesen Tempel zerstören, so wie damals das Heiligtum in Silo. Alle anderen Völker der Erde werden jedem, den sie verfluchen wollen, das Schicksal Jerusalems herbeiwünschen. In Silo stand damals unter Josua die Bundeslade und dort begann der Prophet Samuel seinen Dienst. Und schon damals richtete der Herr die Israeliten durch die Philister. Und dieser Ort Silo wurde verwüstet. Eigentlich müssten die Israeliten es alles noch vor Augen haben. Eigentlich müssten die das noch wissen. Aber hört euch das mal an, was sie dann Jeremia antworten. In den Versen 7 bis 15. Die Priester, die Propheten und das ganze Volk hatten zugehört, wie Jeremia diese Warnungen vor dem Tempel aussprach. Kaum hatte er ihnen die Botschaft des Herrn ausgerichtet, nahmen sie ihn fest. Das wirst du mit dem Leben bezahlen, schrien sie. Wie kannst du im Namen des Herrn behaupten, dass es diesem Tempel wie dem Heiligtum in Silo ergeht? und dass Jerusalem zerstört und Menschen leer sein wird. Im Nu war Jeremia auf dem Tempelvorplatz von einer großen Menschenmenge umringt. Als die führenden Männer von Juda erfuhren, was geschehen war, gingen sie vom Königspalast zum Tempel hinauf und nahmen ihre Plätze vor dem neuen Tor ein, um Gericht zu halten. Die Priester und Propheten klagten Jeremia vor den führenden Männern und allen Versammelten an. Dieser Mann verdient den Tod. Er hat unserer Stadt ein böses Ende angekündigt. Ihr habt es ja selbst gehört. Darauf erwiderte Jeremia: Der Herr hat mich beauftragt, dies alles gegen den Tempel und die Stadt vorherzusagen. Ändert euer Leben von Grund auf und hört wieder auf den Herrn, euren Gott. Dann wird er einlenken und das angedrohte Unheil nicht über euch hereinbrechen lassen. Macht mit mir ruhig, was ihr wollt. Ich bin in eurer Hand. Doch eins sollt ihr wissen: Wenn ihr mich hinrichten lasst, dann ladet ihr Schuld auf euch, auf diese Stadt und ihre Einwohner, weil ihr einen Unschuldigen umgebracht habt. Denn so wahr ich hier stehe, der Herr hat mich zu euch gesandt, um euch alles anzukündigen, was ihr gehört habt. Ja, alle Rettungsversuche Gottes stießen auf Ablehnung. Und so musste der gerechte Gott sein Volk tatsächlich richten. Und er sagt in Jeremia 2, Vers 13: Denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebenspendendem Wasser, und dann haben sie sich riesige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten. Ja, sie hatten Gott verlassen. Das war schon eine Sünde, die eigentlich schon schlimm genug war. Aber sie hatten sich dann noch anderen toten Göttern zugewandt, die ihnen in keiner Art und Weise helfen konnten. Und eine dieser Gottheiten war die sogenannte Himmelsgöttin, die in Jeremia 7, Vers 18 genannt wird. Sie war eine dieser Gottheiten, die angebetet wurde. Nach ihr ist übrigens der zweite Planet unseres Sonnensystems benannt. Wisst ihr, wie dieser Planet heißt? Ja, genau, Venus. Diese Himmelsgöttin Venus Ishtar wurde in Israel von vielen verehrt. Und Gott sagte über dieses Treiben um diese Himmelskönigin in Jeremia 7, 18: Die Kinder sammeln Brennholz, die Männer machen damit Feuer und die Frauen kneten einen Teig, um Kuchen als Opfergabe für die Himmelskönigin zu backen. Sie gießen Wein aus als Trankopfer für andere Götter und tun alles, um mich zu kränken. Doch können sie mich, den Herrn, damit wirklich treffen? Nein, sie schaden sich bloß selbst und bringen Schande über sich. Ich, Gott, der Herr, sage: Mein glühender Zorn wird sich über diesen Ort ergießen, über Mensch und Tier, über Bäume und Felder. Mein Zorn wird brennen wie ein Feuer und nicht erlöschen. Ja, wie gesagt, 586 vor Christus ließ Nebukadnezar, der babylonische König, die Juden nach Babylon wegführen, und er ließ aber einige Juden zurück in Israel. Und diese Juden, die dann zurückblieben, die sind dann geflohen nach Ägypten. Und schon wieder waren sie nicht bereit, auf Gott zu hören. Diese Begebenheit lesen wir in Kapitel 42. Und Jeremia, der ihnen auch diese Botschaft von Gott überbrachte, sagte ihnen: Bleibt hier, flieht nicht nach Ägypten. Aber auch das haben sie nicht geglaubt. Die Israeliten hatten kein Unterscheidungsvermögen mehr. Und als die dann in Jerusalem, Ägypten waren. Auch dort sprach Gott weiter zu seinem Volk. Kapitel 44, Verse 2 bis 3 und 8. So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels. Ihr habt mit eigenen Augen gesehen, welches Unheil ich über Jerusalem und die anderen Städte Judas hereinbrechen ließ. Nun liegen sie in Trümmern und sind menschenleer. Denn ihre Einwohner haben mit ihrer Bosheit meinen Zorn herausgefordert. Sie brachten anderen Göttern Opfer dar und verehrten Götzen, die weder sie noch ihr oder eure Vorfahren jemals gekannt haben. Mit euren Taten fordert ihr mich heraus. Auch hier in Ägypten, wo ihr Zuflucht gesucht habt, bringt ihr anderen Göttern Opfer dar. Wollt ihr wirklich ausgerottet werden? Wollt ihr ein abschreckendes Beispiel sein, verhöhnt und verspottet von den anderen Völkern der Erde? Also Gott sagt hier mit anderen Worten, jetzt lebt ihr schon so weit weg von eurer Heimat. Die einen in Assyrien, die anderen in Babylon, ihr hier in Ägypten. Ihr seid zerstreut. Ist das nicht genug, um endlich umzukehren? Ist das nicht genug, um endlich zur Besinnung zu kommen? Ist euch dieser Götterkult so wichtig, dass ihr dafür Männer, Frauen, Kinder und Säuglinge sterben lasst? Habt ihr keinen Verstand? Ihr beleidigt mich, genauso wie früher in Jerusalem. Es nimmt gar kein Ende. Und offensichtlich hatten die Juden immer noch nicht begriffen, dass sie mit ihrem Verhalten Gott dazu gezwungen haben, sie zu bestrafen. Und das Erstaunliche an dem, was Jeremia den Juden hier sagte, ist die Tatsache, dass Gott damit den Juden immer noch die Hand entgegenstreckte und ihnen damit eine weitere Chance zur Umkehr eröffnete. Das müsste uns eigentlich überraschen. Es stimmt eben nicht, wie immer von vielen Menschen geglaubt wird, was die Leute über Gott sagen, was im Alten Testament steht, dass Gott ein unbarmherziger, brutaler und rachsüchtiger Herrscher ist. Das finden wir hier nicht. Hier sehen wir, wie Gott um sein Volk kämpft und seinem Volk nachgeht. Er versucht es noch einmal, sie für sich zurückzugewinnen, auch wenn sein Volk sich immer wieder von ihm abgewendet hat. Wenn Gott Gericht androht, dann tut er das immer nur deswegen, um die Menschen zur Besinnung zu rufen und um sie für sich wieder zu gewinnen und sie durch das anstehende Gericht zu retten. Und so sagt Gott zu Jeremia in Jeremia 36, Vers 3, wenn die Bewohner Judas von dem Unheil hören, das ich über sie bringen will, werden sie vielleicht von ihrem falschen Weg umkehren und ihr Leben ändern. Dann will ich ihre Schuld und ihre Sünde vergeben. Ja, Gott sagt, vielleicht kehren sie um. Das war Gottes Absicht durch die Gerichtsbotschaft. Und so hoffte Gott, dass die Juden in Ägypten durch die Botschaft von Jeremia endlich zur Besinnung kommen würden und umkehren würden und ihre Schuld zugeben würden. Der Gott im Alten Testament ist der gleiche Gott wie auch im Neuen Testament. Gnädig, barmherzig, gerecht, von großer Güte und von großer Liebe. Gott ist einer, der sich nicht darüber freut, wenn Menschen sich von ihm abwenden und er sie strafen muss. Das macht ihm keine Freude. Denn Gott ist nicht nur ein gerechter Gott, er ist auch ein liebender Gott. Er freut sich viel mehr über jeden, der seine Schuld bekennt und sich Gott ihm zuwendet, damit er sich über ihn erbarmen kann und sich über ihn gnädig sein kann. Ja, und heute redet Gott durch Jeremia auch zu uns, den Menschen im 21. Jahrhundert, und hält uns durch sein Wort, die Bibel, einen Spiegel vor. Menschen, die wie Israel sich gegen Gott entschieden haben. Menschen, die vom Aberglauben getäuscht dem Gericht Gottes entgegenleben. Und die Zeit der Aufklärung, in der wir zurzeit leben, ist ebenfalls ein Aberglaube. Es ist der größte Aberglaube unserer Zeit. Und alles, was damit hineinfließt, sei es der Umweltschutz, sei es dieser Klimawandel, sei es die Evolutionstheorie, das ist diese Aufklärung, das ist der größte Aberglaube unserer Zeit. Seit der Zeit der Aufklärung, der Auflösung aller absoluten Werte von Wahrheit, Werte und Wahrheit, stellt man einen moralischen Zusammenbruch der Gesellschaft fest. Er schlägt sich in allen Lebensbereichen nieder. Und auf einem Bereich möchte ich stehen bleiben. Kennt ihr den gefährlichsten Ort auf dieser Welt? Kennt jemand den gefährlichsten Ort? Ist das vielleicht die Stadt New York, wo rund um die Uhr Sirenen von Polizei und Rettungsdiensten im Einsatz sind und zu hören sind? Oder ist es das Land Syrien, wo fast 10 Jahre lang ein Bürgerkrieg tobt? Oder ist es China, wo momentan die schlimmste Christenverfolgung seit der Kulturrevolution durch Mao stattfindet, wo Gemeinden ihre Gottesdienste unter Videoüberwachung stattfinden lassen müssen? Es gibt einen gefährlicheren Ort. Der gefährlichste Ort der Welt ist der Bauch einer werdenden Mutter. Abtreibung ist weltweit die höchste Todesursache. Ja, Israel hat damals ihre Kinder geopfert im Tal Hinnom zu Ehren dem Götzen Moloch. Nachzulesen in 2. Könige 23,10. Heute geht das Opfern weiter. Es hat aber eine andere Dimension erreicht. Heute wird an den Gott der Aufklärung geglaubt und ihm geopfert. Heute wird geglaubt, dass der Sinn für dieses Leben in einem selbstbestimmten Leben zu finden ist. Doch hinter dieser Weltanschauung versteckt sich der Teufel mit seiner hässlichen Fratze, der Vater der Lüge. Und unter Wikipedia habe ich nachgelesen über diesen Begriff Aufklärung, was es zum Teil bedeutet. Es war ein langer Abschnitt. Der Begriff Aufklärung ist eng verbunden mit der frühmodernen Verurteilung des Mittelalters als einer Epoche der Dunkelheit und des finsteren Aberglaubens, die im Vergleich zur Antike als rückständig galt. Die Neuzeit sollte der Dunkelheit des Mittelalters das Licht der Erkenntnis entgegensetzen. Und diese Erkenntnis der Neuzeit lässt sich auch in Zahlen ausdrücken. In der EU sterben in 12 Tagen mehr Menschen durch Abtreibung als in 12 Monaten im Straßenverkehr. Und Klaus Günschel fragt in seinem Bericht, da ist kein Verstand, als Gott den Menschen schuf, hat er die Frau mit einem genialen Schutzraum für das ungeborene und völlig wehrlose Leben ausgestattet. Wer kommt nun auf die perfide Idee, ausgerechnet dort, in diesem Schutzraum zu töten? Und wie grausam dieses Verbrechen ist, beschreibt dieses Wort perfide. Wisst ihr, was dieses Wort perfide alles bedeuten kann? Dazu gibt es einige Synonyme. Da habe ich die folgende Übersicht rausgesucht. Warum reden wir an einem so herrlichen und sonnigen Tag über so ein Thema? Ja, aus mindestens zwei Gründen. Erstens soll es uns Christen die Augen öffnen für die Unvernunft einer immer gottlos werdenden Welt. Wir sollen und wollen nicht uns an diese unverständige Lebensart gewöhnen. Und zweitens möchte ich uns, also mir und euch, dazu ermutigen, dass wir als Christen diesen unvernünftigen Entwicklungen unserer Zeit mit der frohen Botschaft begegnen. Ja, mit der besten Botschaft, die es eigentlich überhaupt gibt, die es auf dieser Erde gibt, mit dem Evangelium. Wisst ihr, was das Endziel dieser sogenannten Aufklärung ist? Das höchste Ziel der Aufklärung ist es, Abschaffung von Gut und Böse, Abschaffung von Richtig und Falsch. Wir können noch unterscheiden, was richtig und falsch ist. Wir können es noch. Aber werden es unsere Kinder tun? Werden es unsere Kindeskinder noch können? Und deswegen müssen wir auch darüber sprechen. Denn auch über die heutige Zeit ist das Gericht Gottes schon längst angekündigt. In welchem Buch der Bibel ist es aufgeschrieben? Weiß das jemand? Steht in der Offenbarung. Dort wird Gott, der Herr, mit dieser Welt zum Ziel kommen. Mit den Menschen, die seine Gebote halten, und mit den Menschen, die seine Gebote nicht halten. Mit Menschen, die das Erlösungswerk Jesu Christi in diesem Leben annehmen und oder angenommen haben, und mit Menschen, die dem Evangelium nicht geglaubt haben. Und jemand hat mal über das Buch der Offenbarung gesagt, und das hat mir sehr gefallen, das Buch der Offenbarung ist der letzte Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Gott wird in jener Zeit die Welt richten und gleichzeitig wird er viele Menschen durch die Gerichte, die kommen werden, noch erretten. Gerade in der Zeit, die kommt. Und erstaunlich ist die Gnade, mit dem Gott diesem verirrten Volk hinterhergeht und begegnet. Während sich das Volk in der schlimmsten Abgötterei befand, die es geben konnte, spricht Gott der Herr seinem auserwählten Volk Rettung zu. Im Jeremia 31, Verse 31 bis 37. So spricht der Herr: Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen: Erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Ich, der Herr, habe die Sonne dazu bestimmt, den Tag zu erhellen, den Mond und die Sterne, damit sie nachts leuchten. Sie alle folgen einer festen Ordnung. Ich wühle das Meer auf und lasse seine Wellen tosen. Der Herr, der allmächtige Gott, so lautet mein Name. Ich sage, so wie diese feste Ordnung für immer besteht, wird auch Israel für immer mein Volk sein. und wie man die Weite des Himmels und die Fundamente der Erde niemals ermessen kann, so werde ich Israel nicht verstoßen, trotz allem, was es getan hat. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Eigentlich ist es gar nicht so schwer herauszufinden, was Gott gefällt. Und die Juden hätten sich nur an die Gebote halten müssen und ihre Geschichte wäre ganz anders verlaufen. Und Klaus Günschel stellt die Frage an uns alle und damit schließe ich. Warum verstehen wir nicht, dass Gott gut ist, dass seine Gebote gut sind und dass wir seine Gebote niemals ohne Schmerz und Verlust missachten können? Wer die Erlösungsbedürftigkeit und Ungerechtigkeit dieser vermeintlich aufgeklärten Welt sieht, kann in Gottes Handeln nur eine tiefe Weisheit und Vernunft erkennen. Der Mensch kommt nicht durch die Vernunft zum Glauben, aber durch den Glauben zur Vernunft. Amen.